Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt.
Nummer 185. Und dann wird das Ende kommen.
Heute haben wir einen etwas längeren Text aus dem Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Da heißt es: Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, ein Text, der zu vielen Interpretationen Anlass gibt. Wann wird das sein? Wann wird das sein? Und es gibt Spezialisten, die haben sich absolut darauf kapriziert, genauestens alle Bibelstellen, die es gibt, alle Prophetenstellen und alle Stellen im Neuen Testament, wo auch immer, auf das, was Paulus sagte, auf das, was Jesus sagte, und das alles zusammenzuführen und genau zu bestimmen, was dann passieren wird in der Welt. Welches Volk wird gegen das andere und wann und in welcher Reihenfolge? Ja, und wenn Jesus wiederkommt, wo wird er wiederkommen? Was wird dann geschehen? In welcher Form? Die Frage ist doch für uns: Ist das wirklich wichtig? Ist es wichtig, ob Jesus in 3 Wochen, in 3 Monaten, in 3 Jahrzehnten wiederkommen wird? Oder ist es nicht wichtig, wann er für uns wiederkommt? Wann er uns meint in dem, was dort geschieht? Denn alles das, was jetzt im Großen hier beschrieben wird, geschieht doch auch ständig im Kleinen. Dieser Hass zum Beispiel, wo einer gegen den anderen so richtig Hass erfüllt, zum Beispiel über die sozialen Medien kämpft und wo die Menschen sich bekriegen, wo es überhaupt gar keine Gemeinsamkeit mehr gibt. Nur ein kleines Beispiel. Aber es gibt noch eine ganze Menge anderer Beispiele. dafür, dass absolut alles im Brodeln ist, im Umbruch ist. Wir befinden uns nicht mehr in einer Zeit, in der es irgendwie gemächlich in vergleichbarer Art weitergehen kann und wir dann Fortschritt haben und wo auch dann gewährleistet ist, dass die Kinder und Kindeskinder, dass es denen einmal besser gehen wird und dass überhaupt die Menschen lernen, miteinander friedlich umzugehen. Alles das scheint ja überhaupt nicht so zu sein. Das scheint alles sozusagen wie eine Art von, ja, wirklich wie Wehen, die einmal etwas ganz anderes, die einen Umbruch erzeugen. Das ist die Gegenwart. Aber es ist nicht die erste Gegenwart dieser Art. Vergleichbare Situationen gab es schon sehr häufig auf dieser Welt, in der Dinge, die vorher so selbstverständlich waren, an die man sich gewöhnt hat, außerordentlich radikal umgebrochen worden sind. Und meistens geht das einher mit der Grausamkeit, mit gewaltigen Kämpfen, mit Brutalität, mit Kriegen und mit Erdbeben, auch im Sinne der emotionalen Erdbeben. Und in solchen Umbruchssituationen haben die Menschen schon immer sich auf so eine Stelle konzentriert und haben gedacht, ist es jetzt soweit? Kommt jetzt Jesus wieder? Ist sozusagen die Endzeit angebrochen? Und dann entsteht so etwas wie eine Art von Hoffnung, dass er dann alles richten wird. Er soll alles richten. Wir können nur erdulden und erleiden, was dann in dieser Welt geschieht, denn wir können es ja im Normalfall kaum ändern. Oder doch nicht. Was ist denn mit uns? Worauf sollen wir uns denn überhaupt einstellen? Was geht es uns an, wenn die Dinge eigentlich beginnen, tatsächlich umgestülpt zu werden? Welche Rolle spielt das für uns? Wir sollen vorbereitet sein. Es gibt viele Stellen, in denen Jesus darauf hinweist, dass wir wachsam sein sollen, aufmerksam sein sollen. Aber sollen wir absolut alles dahingehend deuten, dass jetzt die große Endzeit angebrochen ist? Oder ist es erst einmal eine Zwischenzeit, also eine kleine Endzeit, die dann wieder erst einmal in eine andere Zeit überführt, bis es zu einer ganz großen Endzeit kommt? Alles das spielt aber eigentlich gar keine Rolle, denn alles das, was Jesus sagt, bezieht sich auf unsere Gegenwart, so dass wir persönlich gemeint sind. Und das heißt ganz konkret, wir sollen ihn erwarten. Wir sollen damit rechnen, dass die Umbrüche stattfinden werden und dass wir in diesen Umbrüchen darauf warten können, was er uns zu sagen hat und wie er uns leiten wird. Und hier ist ja ganz klar das gesagt, wovor er warnt. Wir sind so extrem verführbar. Da gibt es immer wieder Menschen, gab es auch immer wieder, die sich jetzt als Vertreter Christi oder sogar manche als Christus selbst, der wiedergekommen ist, ausgegeben hat. Und die Menschen laufen ihnen hinterher. Also diese, ich nenne sie mal Populisten oder diejenigen, die behaupten, dass sie jetzt wüssten, wie es eigentlich alles anders werden wird und die dafür sorgen wollen, dass dieser Umbruch für alle zur großen Freiheit wird. Das sind diejenigen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass es noch schlimmer wird. Und deswegen ist das, was er hier sagt, ganz eindeutig. Wir sollen uns an ihm orientieren. Aber nicht an den Menschen, die behaupten, sie wüssten ganz genau, wo es lang geht. Die sagen, das ist jetzt das Richtige und hier müssen wir für diese Zukunft jetzt hier diese Kämpfe führen oder uns hier versammeln oder das lassen und das tun. Alles das ist verführerisch, weil es gerade in Umbruchzeiten uns dazu bringt, dass wir uns an etwas klammern, dass wir an etwas glauben wollen, was ganz unbedingt jetzt uns geradezu helfen wird in einer solchen Not. Aber genau das sollen wir nicht tun. Wir sollen bei ihm bleiben. Bei ihm ganz radikal. Warum? Weil alles, was äußerlich ist, all die äußeren Dinge, auch die Umbruchsituationen, die bringen etwas zum Vorschein, was latent untergründig da ist. In den einzelnen Menschen, in den Gesellschaften, in den verschiedenen sozialen Schichten. Gleichzeitig aber gibt es keinen Automatismus, dass das, was dann entsteht, gut wird. Alles, was gut wird, wird nur dadurch gut, weil es Menschen gibt, die durch ihn und mit ihm gut sind und dann zum richtigen Zeitpunkt Dinge tun, die notwendig sind. Aber nicht im großen politischen Maßstab, sondern im kleinen Maßstab. In dem Maßstab, in dem andere uns brauchen. Gerade in der Zeit, in der alles durcheinander geht, brauchen uns andere. Dass wir wie ein ruhiger Pol, wie ein Fels in der Brandung da sind, für andere da sind und dass wir uns absolut und bedingungslos nur an ihm orientieren. Und dass wir uns überhaupt nicht irgendwie wirr oder geil machen lassen von dem, was vermeintlich von der Welt als Lösung angeboten wird und insbesondere von denen, die jetzt dafür sorgen wollen, dass sie ihre Macht in irgendeiner Weise in dieser Welt durchsetzen können. Das heißt, Jesus ruft hier zur Wachsamkeit und zur Bedachtsamkeit auf. Dass wir alles, was geschieht, genau verfolgen, dass wir nüchtern bleiben und dass wir uns überhaupt nicht in irgendetwas hineinziehen lassen. Denn irgendwann kann es sein, dass uns genau das, von dem wir vermeintlich begeistert sind, in Wirklichkeit verschlungen werden. Und dass wir mit dazu beitragen, dass etwas, was sozusagen schon schlimm genug ist, noch schlimmer wird. Die Beispiele sind unglaublich reichhaltig, gegenwärtig und geschichtlich in der Vergangenheit. Also, worum geht es? Es geht darum, dass Jesus selbst seinen Jüngern zwar prophezeit, dass der Tempel dann ganz real in 40 Jahren völlig platt gemacht wird, was ja für die Juden eine unfassbare Katastrophe war. Und genauso wird so viel, an das wir uns klammern, von dem wir glauben, dass das unser Tempel ist, irgendwann mal auch wirklich platt gemacht werden, umgestülpt werden. Wir werden das nicht einfach so selbstverständlich behalten können. Aber das spielt gar keine Rolle, weil wir haben ihn. Und er weiß ganz genau, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass wir in der Liebe nicht erkalten. Denn das ist das Entscheidende. Wenn wir in der Liebe erkalten, werden wir mitgerissen in diesem Fluch, den diese Welt eigentlich immer wieder und immer wieder bietet. Aber wenn wir es nicht tun, was wir nur durch ihn verhindern können, dann geht uns das zwar was an, weil wir daran beteiligt sind und auch häufig verwickelt sind durch die Umstände, aber wir sind nicht hineingezogen in diesen Strudel. Und dann haben wir im Herzen Frieden. Und dann ist das wie ein Auge im Sturm. In der absoluten Mitte des Sturms ist Ruhe. Und diese Ruhe verkörpert er.